Grau meliert. Grau meliert.
Grau meliert, der Parteipodcast aus Hannover.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grau meliert. Ich bin's wieder, Maike. Ich sitze jetzt wieder mit Locke alleine hier.
Guten Morgen, Locke Julia, bekannt aus Stadt und Region. Es ist der 31.10. Es ist 11:45 Uhr. Es ist Samstag und wir sind noch etwas müde. Ja, aber wir sind wieder für euch da. Noch sitzen wir zusammen. Vielleicht sitzen wir bald noch auf dem Sofa ohne Hose. Das wird sich zeigen. Wir sind ja gut dabei. Wir haben die 19.000er Marke überschritten, die uns für Weihnachten versprochen wurde, in dem Sinne Happy Christmas. Ja, Maike, bist du ausgeschlafen?
Nee, nicht wirklich.
Warum denn das?
Mal abgesehen davon, dass ich Katzen habe, die mich mitten in der Nacht doch mal wecken und das super lustig finden, bin ich gestern erst heute eigentlich erst um 2 zu Hause gewesen.
Nochmal einmal feiern gewesen.
Nee, nicht wirklich. Nein, ich war in Lüneburg und zwar bin ich jetzt Kanzlerkandidatin.
Schon wieder?
Also jetzt richtig quasi. Wurde aufgestellt als Direktkandidatin für den Wahlkreis 37 Lüneburg und Lüchow-Dannenberg. Ja.
Sehr schön. Dann sind wir jetzt ja beide fast schon im Bundestag.
Genau, ich hoffe.
Quasi.
Ich habe Spenden versprochen, wenn ich es werde.
Also
ich habe ja gesagt, ich möchte keine Versprechen halten, geben, die ich nicht halten kann. Dementsprechend, das kann man halten.
Du hast ja auch nicht gesagt, wie hoch die Spende ist.
Das stimmt. Das ist halt Fehler von denen, dass sie nicht nochmal nachfragen. Ja. Aber erstmal muss man ja dann auch gewählt werden gegen die CDU, die da sehr stark gewählt wurde. Also die letzten 4 Dekaden, glaube ich, war das immer der Direktkandidat, der halt auch immer derselbe war.
Gibt es da andere Parteien?
Wen man noch da kennt, ist Hildrud Lotze. Die ist in der SPD. Die war, glaube ich, auch mal da.
Never hit before.
War auch mal bei mir in der Schule und wir durften ihr Fragen stellen. Halt eine richtige Politikerin, die keine Aussagen trifft und eigentlich nichts gehalten hat, was sie versprochen hat. Deswegen, ich verspreche nur, was ich halten kann. Und was wollte ich noch erzählen? Ja, es gab tatsächlich auch einen Gegenkandidaten.
Was? Du wurdest doch eigentlich schon mal nur nicht konform gewählt.
Ja, wir waren ja schon mal da, es gab dann einen Formfehler, deswegen mussten wir das Ganze wiederholen und dann hat sich gestern jemand spontan gedacht, hallo, ich komme aus Lüneburg, also die kannten ihn noch alle, ich habe leider den Namen vergessen, ich gebe es zu.
Liebe Grüße an den unbekannten Lüneburger.
Es war halt auch spät und ich bin wirklich schlecht im Namen merken.
Das stimmt.
Ich bin ganz froh, dass ich 2 Namen aus Lüneburg ganz gut kann. I'm sorry.
Das Gute ist, wenn du da im Bundestag sitzt, da gibt es auch wenig Leute.
Das sind ja nur muss man ja alle nicht kennen.
Oder so. Nee, ich glaube auch.
Es gab dann die erste Wahl ist tatsächlich 4-4 ausgefallen. Ich habe ein bisschen Bammel bekommen. Dann durften wir alle noch mal ein bisschen was sagen, beziehungsweise haben ein paar noch mal Fragen gestellt. Unter anderem, was denn das Lieblingsbier ist.
Und was ist das Lieblingsbier?
Ich trinke ja kein Bier.
Ich habe
schon gedacht, das würde mich disqualifizieren. Ja. Aber ich habe dann von dem Kirschbier geredet, das ich mal ganz gut fand vom Fass.
Ah.
Auf dem MPS.
Ja.
Also das war tatsächlich wirklich gut. So ein bisschen was erzählst du von wegen, dass wir jemanden im Dorf haben, der Bundestagsabgeordneter von der AfD ist und ich den damit richtig ärgern würde. Und vielleicht hat es das jetzt rausgehauen. Also ich bin jetzt Direktkandidatin.
Und wie ging die zweite Wahl dann aus?
6-2.
Oh, das ist ja dann doch deutlich quasi.
Ja, fast.
Naja, das ist nochmal zweite Mehrheit.
Genau.
Sehr schön, ja, herzlichen Glückwunsch. Also gratuliert Maike fleißig. Schleimt euch jetzt schon mal ein.
Wir brauchen bald Unterschriften,
genau.
Wenn die Formulare da sind. Und
sucht alle Leute aus Lüneburg, die ihr kennt.
Und Lüchow-Dannenberg, die dürfen auch.
Sehr, sehr gut. Ja, ich bin auch müde. Ich habe aber keine Katzen. Die Kids lassen eigentlich auch ganz gut schlafen. Aber ich musste gestern natürlich noch die erste Folge von Mandalorian, zweite Staffel gucken. Und ich könnte einen ganzen Podcast darüber, über Nerd Talk reden, aber ich, ja, ich glaube, das passt hier leider nicht. Aber es war super, wenn ihr etwas für Star, obwohl eigentlich auch für nicht Star, es war super, aber mit Star Wars Anspielung war es einfach, es war sehr großartig. Es ist toll, wie eine Serie viel besser sein kann als diese Sequel-Trilogie.
Wir können ja auch einfach mal eine Folge machen, wo wir Serienempfehlungen oder sowas aussprechen.
Mandalorian!
Noch nicht spoilern.
Ach so, ja, ich werde noch nicht von Disney.
Vielleicht zu Weihnachten oder so. Wenn die Feiertage kommen, da hat man ja wieder Zeit, um Serien zu gucken. Und man darf sich ja wahrscheinlich sowieso nicht mit vielen Leuten treffen. Also, ja, wie wäre es mit einer Folge über Serien-Junkies?
Ja, das können wir machen. Wenn ihr das hören wollt, sagt uns Bescheid. Oder was ihr sonst mal
oder noch
gerankt
besser,
von uns haben möchtet.
Noch besser, damit es funktioniert. Sagt einfach nichts, wenn ihr das wollt.
Genau. So. Dann ist... Wir nehmen das also auf. Genau, aber ich hatte am Donnerstag eine Ratsversammlung. Das war so furchtbar. Ich bin erstmal morgens, habe ich erstmal schön verpennt und musste dann eine halbe Stunde zwischen aufstehen und dort sein. War ich auch in der Region in unserem Müllausschuss, also den Ausschuss für Abfallwirtschaft. Das ist mein höchst emotionaler Ausschuss, obwohl es nur um
Müll geht.
Ja, aber wir haben jetzt die AHA. Aha, unser Abfallentsorgungsunternehmen der Region ist immer auch sehr auf Wirtschaftlichkeit bedacht, was halt immer praktisch ist für so Daseinsvorsorge. Und weil die Papierpreise, die sind so gesunken, die halt sonst verkaufen sie ja quasi ja den Müll weiter. Und deswegen rentiert sich das nicht mehr, jede Woche den Papiermüll abzuholen. Und deswegen soll das jetzt nur noch zweiwöchentlich passieren, was natürlich in Zeiten des Onlinehandels und Corona voll gut ist, wenn nur noch alle zwei Wochen der Papiermüll abgeholt wird. Also freut euch schon, dass ihr eure Amazon-Pakete und sonst so einfach stapeln könnt.
Ich bin dagegen. Also bei mir gegenüber vom Haus, da sind Papiercontainer, Flaschen und Kleidercontainer und sowas. Und da sind wirklich zwei große, was sind denn das? Hier.
Tonnen?
Ja, genau. Irgendwie so. Und da passt halt auch wirklich viel rein, aber das ist jede Woche scheiße voll. Teilweise brechen die Schlösser auf, damit sie da irgendwann noch was reinquetschen können.
Nee, jetzt darfst du es gleich zu Hause behalten, weil es nur noch alle zwei Wochen kommen wird. Also das ist quasi... so gut wie beschlossen.
Das macht es bei mir nicht besser. Die Situation ist also
aber denk doch mal daran, dass nicht mehr so, die Papierpreise sind halt gesunken. Musst du halt auch wirtschaftlich denken. Das ist halt nun mal so.
Also, dann sollen sie mir einen Kamin reinbauen, dann verfeuere ich das selber.
Ja, oder einen Warmpulli anziehen. Genau, und dann hatte ich um 14 Uhr den VA, das ist der Verwaltungsausschuss, der bereitet quasi immer die Anträge vor, das hat der, ist mal eine Stunde vor dem Rat, also auch sonst jede Woche. Der ging aber irgendwie erstmal überzogen, weil wir intensiv über Dinge diskutiert haben. Da der nicht öffentlich ist, schweige ich darüber. Das war aber auch, sage ich mal, emotional.
Dann kretsche ich nochmal kurz rein zu der Müllstory. Wie ich gestern erfahren habe, es gibt eine Müllmelde-App.
Ja. Wir haben auch 10 Millionen Euro bereitgestellt als Landeshauptstadt für die Kampagne Hannover sauber. 10 Millionen pro Jahr!
Cool.
Nee, man muss halt gucken, wofür man das Geld ausgibt, liebe Kulturschaffenden.
Oh Gott.
Audiokommentar, Maike hat gerade ihre Brause fast über die ganze Elektronik geschüttelt. Also mit fast meine ich, sie hat es zum Glück aufgefangen und es ist trocken geblieben.
Ja, das kann ich gut.
Jetzt bin ich auch langsam wach nach diesem kleinen Schock. Genau. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall verspätet unsere Ratsversammlung begonnen. Erst eine halbe Stunde später. Wir haben im Kuppelsaal getagt. Das HCC ist ja nur vor Kongresszentrum. Da tagen wir eh schon wegen Corona. Und jetzt haben wir nochmal die Halle gewechselt. Jetzt sind wir quasi wirklich im großen Kuppelsaal. Das ist so quasi die Elbphilharmonie Hannovers. Also von, um jetzt sofort die Art, nicht wie das zustande gekommen ist, aber die Art des Bauwerks so ein bisschen, sogar das ist ganz schick. Ich fand es ein bisschen sehr warm, aber da ist wohl irgendwie die Luftabzugsgedöns und so weiter wohl angeblich besser. Mir kam es nicht so vor und ich habe das Gefühl, dass auch die meisten viel enger beieinander saßen. Wir als kleine Fraktion saßen sehr am Rand, auch so ein bisschen auf so einer Empore. Das war ganz schön. Olli First und ich fühlten sich so ein bisschen so wie Waldorf und Statler bei den Muppets, die so von oben so konnten wir so auf die Leute so ein bisschen herabblicken und das kommentieren. Das fand ich eine sehr gute Position. Dann hat unser Ratsherr Braune
Er ist, war bei der AfD, hat dann gemerkt, das sind ja Rechtsradikale, ist dann ausgetreten, ist ein fundamentaler Christ, macht halt auch so Flüchtlingsmissionen, aber nur halt für christliche Menschen, logischerweise. Ne? Und ist jetzt auch bei Bündnis C, das ist diese Christenpartei, ist halt Einzelvertreter, und er hat im letzten Monat schon 23 Dringlichkeitsanträge angefangen, die teilweise überhaupt nichts mit dem Rat zu tun hat. Die haben wir tatsächlich mit Nichtbefassung komplett abgelehnt, weil es ihnen halt nur darum ging, den Rat lahmzulegen. Und die hat er jetzt eine rausgenommen, weil er wollte unter anderem, dass die Landeshauptstadt sich dafür einsetzt, dass Donald Trump doch den Friedensnobelpreis bekommt. Den hat jetzt ja ein, so ein Ökoprojekt bekommen, also nee, so ein Nahrungsprojekt bekommen, und deswegen hat er den rausgenommen und hat ihn nochmal gestellt. Und also er hätte in den 34 Tagen auch diese Anträge einfach in die Ausschüsse stellen können. Also er hat einfach dieses Format des Dringlichkeitsantrags missbraucht quasi, und das haben wir uns dann mal doch nicht gefallen lassen. Und er hat dann so Sachen gefordert wie aus dem Hannover Weihnachtskalender die Figur Fritz Hamann zu streichen, dass wir das Vaterunser vor jeder Ratsversammlung bieten, dass alle Drogentests machen müssen im Rat.
Also das finde ich eine gute Idee.
Ich weiß nicht, ob das für ihn dann gut wäre oder auch. Ich weiß es nicht. Es würde... Ja, hat er noch einen Dringlichkeitsantrag zur Kulturhauptstadt. Also auch da, also er guckt sich auch, die liest nicht mal, aber die redet nicht mal die Rechtschreibung durch. Es ist auf jeden Fall ganz schlimm. Das hat uns auf jeden Fall wieder ganz, ganz viel Zeit gekostet. Und dann hatten wir noch schöne Anfragen. Die gehen immer eine Stunde. Aber wenn du halt nach 57 Minuten noch eine Anfrage hast, dann wird die halt auch noch drangenommen. Und so haben wir dann nochmal anderthalb Stunden oder so gebraucht. Die Anfragen durch waren, und dann hatten wir für 17 Uhr angemeldet von den der rechten Wählergemeinschaft, den Hannoveranern oder auch genannte Schnuller-Nazis, wie wir sie hier nennen, eine Aktuelle Stunde zum Thema mehr Sicherheit und Aufenthaltsqualität für unsere Einwohner und Besucher. Ich habe jetzt nicht gegendert, weil es so im Antrag steht. Das hat dann auch nochmal fast eine Stunde gedauert, bis wir dann schon bei Top 4 waren mit den eigentlichen Anträgen, die bis 34 gingen. Die Rede zur Aktuellen Stunde schenke ich euch nochmal am Ende der Folge, lese ich die mal vor, die ist auch kurz und knackig. Und ja, dann hatten wir dann auch schon Anträge. Da sind die meisten Sachen sind dann halt so Kleinigkeiten. So Kleinigkeit war zum Beispiel, also natürlich war das jetzt nicht unwichtig, es gibt das Rainbow Cities Network, das ist so ein quasi queeres Netzwerk, da ist die Landeshauptstadt schon lange Teil drin, die machen auch gute Arbeit, und die haben jetzt ihre Struktur geändert, sodass man quasi einen Mitgliedsbeitrag zahlen muss. Dieser Mitgliedsbeitrag sind jährlich... Schätze, wie teuer ist das wohl jährlich? Also es wurde sich sehr, was man mit dem Geld alles hätte machen können, kam von rechter Seite.
Ist wahrscheinlich viel Geld.
Ja.
Ich habe aber keine Ahnung.
2.000 Euro im Jahr. 2.000 Euro. Ja, und darüber mussten wir eine halbe Stunde diskutieren, weil sie halt meinten, man könnte so viel mit diesem Geld machen und so weiter, und fing dann schon an, ja, was ist denn mit den normalen Familien, und es geht, ne, was ist mit uns und ja, mal die anderen und so weiter. Das war wieder mal richtig ekelhaft, da mussten wir natürlich so ein bisschen Kontra geben.
Aber 2000 Euro ist doch lachhaft für Hannover.
Ja, aber man würde sich ja, es ist ja kein Nischenthema, weil hier geht es ja immer nur um die anderen und es geht ja nicht mal um die normalen Familien.
Was ist denn normal?
Das weiß ich nicht. Ich habe den Fraktionsvorsitzenden der AfD, Herrn Hauptstein, auch gefragt, ob mit normal meint, ob das die Männer sind, die hier Femizide begehen oder ihre Frauen vergewaltigen oder zusammenschlagen, sodass die Frauenhäuser überfüllen, ob das für ihn die normale Familie ist. Ich habe leider keine Antwort bekommen.
Oh.
Ich habe dann auch nochmal gesagt, dass es hier immerhin... Weil die ja gesagt haben, es ist ja so ein hoher Betrag, habe ich gesagt, es geht um läppische 2000 Euro. Und da war die FDP so nett, der Fraktionsvorsitzende Engelke, und hat sich noch beschwert, dass ich ja das ganze Anliegen diskreditieren würde, weil ich ja läppisch gesagt habe, das würde das ja nicht gerecht werden, denn das sind ja so wichtige 2000 Euro. Das ist halt auch der Typ, der aber eigentlich immer, wenn es um Gender-Themen und so weiter geht und Feminismus und Gleichberechtigung, immer mit den Augen rollt.
Ja, schön.
Also ein weißer alter Mann, aber mir zu erklären, dass ich die Sache von queeren Menschen diskreditieren würde, ist schon ein hartes Stück. Aber das wurde noch witziger mit der FDP. Aber
noch witziger.
Da komme ich dann noch am Ende. Ich gehe mal die Reihenfolge durch. Auf jeden Fall, ja, wir haben es natürlich mit großer Mehrheit angenommen. Das ist auch sehr schön. Wir stehen da ja auch weiter zu. Es gab halt auf jeden Fall am Ende 51 Stimmen dafür. 6 Stimmen hat dagegen und eine Enthaltung. Ich weiß gar nicht, wer sich enthalten hat. Wahrscheinlich ein verwirrter Hannoveraner oder der verrückte Christ. Ich weiß es nicht. Was hatten wir noch? Dann hatten wir so irgendwelche Zuwendungen. Das war alles langweilig. Wir haben einen Ersatzneubau eines Schwimmbades beschlossen.
Nein.
Ja, in Lindenlimmer, das sogenannte Fesselbad. Ein Thema, was quasi uns seit 4 Jahren begleitet.
Also es wird ein... Was wird es denn jetzt? Ein Sportbad? Oder?
Es geht darum, dass wir den Bau eines Außenbecken mit einer Wasserfläche von 500 Quadratmeter mit Kindererlebnisbereich und dazugehörigen Außenanlagenraum und ein Kombibad daraus machen mit irgendwie 50 Meter Sportbecken und Lernschwimmbecken und so weiter. Die FDP hat sich nochmal gesagt, dass wichtig ist, weil so viele Kinder nicht schwimmen können, dafür braucht man ein 50 Meter Becken. Ich glaube, dass man das nicht für zum Lernen braucht, sondern eher einfach nur für den Sport, aber... Wer bin ich, darüber zu urteilen, was die FDP von sich gibt?
Aber ist doch schon mal schön, dass sie daran denken, dass Kinder auch schwimmen lernen müssen.
Ja, also das ist gut.
Hier Intention, ich war jahrelang bei der DRDK, ich habe einen Rettungsschwimmerschein und bringt euren Kindern bitte, bitte das Schwimmen bei und unterschätzt euch nicht, auch wenn ihr schwimmen könnt und erwachsen seid. Es gibt jedes Jahr viel zu viele Tote durch Ertrinken und... ja, hier so ein kleiner Aufruf.
Dann weiß ich ja, mit wem ich auf jeden Fall schwimmen gehen kann, denn ich habe kein Seepferdchen gemacht.
Ja, man muss ja auch nicht unbedingt diese Abzeichen gemacht haben, solange
Nein,
man nicht...
Ich kann mich über Wasser halten, also ich kann auch inzwischen wirklich schwimmen. Aber tatsächlich sehr spät, ich hatte das in der Grundschule, war das sehr unangenehm, aber... heute machen wir mal keine Therapiestunde über meine Unzulänglichkeiten.
Was ist denn das sonst?
Ich kann schwimmen. So, das wollte ich jetzt hier nochmal festhalten. Aber es ist keine Schande, wenn ihr es nicht könnt. Ihr könnt es auch lernen, obwohl Schwimmbecken sind ab Montag wieder geschlossen. Beziehungsweise, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, sind wir ja schon mittendrin in dieser Schließung. Ja, wann das natürlich wirklich passiert, ich wäre da immer noch vorsichtig, weil ne, wir wissen ja, wie es um die Finanzen steht. Aber nachdem FDP und SPD es ja lange abgelehnt haben, haben sie sich ja dann doch dazu entschlossen, nachdem wir lange dieses Außenbecken ja auch gefordert haben. Und so deklariert jetzt jede Partei für sich, dass sie sich dafür am meisten eingesetzt hat. So sind immerhin alle glücklich und können sich rühmen. Ja, das hatten wir auch. Dann hatten wir endlich den roten Faden. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, glaube ich. Inzwischen wird der ja neu gemacht. Hast du schon mitbekommen? Die Malerinnungen nimmt irgendwie ihre Azubis und so, die machen das unentgeltlich.
Schön, warum? Ja, klar.
Weil wir nicht 3.000 bis 4.000 Euro oder so im Jahr haben, ich weiß es nicht. Und wir hatten ja aber noch gefordert, dass man auch mal überlegt, wie man das Konzept hat machen kann, dass man vielleicht nicht immer die neu machen muss. Man kann ja auch mit Stein arbeiten oder mit was auch immer. Man kann KünstlerInnen und SchülerInnen und so weiter einbinden.
Vor allem die Armen auszubeuten dann.
Ja, oder? Aber es ist doch schön, dass jetzt mal da lernen sie mal einen Strich zu zeichnen.
Supi.
Zu malen.
Also ganz ehrlich, die müssen doch irgendwie einen Obolus dafür bekommen, dass sie das machen. Ich meine, das ist Arbeit für die Stadt und...
Ja, ich glaube aber, die machen das unentgeltlich.
Warum?
weil wir kein Geld haben, ich weiß es nicht.
Ja, aber Supi, das geht doch nicht. Du musst doch, also... Du musst doch irgendwo ein Zeichen setzen, dass dir noch 50 Euro geben oder so.
Ja,
also,
mit Zeichen setzen haben wir es aber nicht so.
Ja, ich bin auch Auszubildende und deswegen, ich finde das halt schade, wenn man als Auszubildende dann sowas noch macht und extra Arbeit reinsteckt und dann wie immer dann keine Auszubildende ist, sondern die Auszubeutende oder wie auch immer und man dann immer so als, ihr macht das mal, wir haben keinen Bock drauf. Das ist halt schade.
Ja, was soll ich sagen?
Ja, aber wenigstens wird er ja neu gemacht und nicht vergessen.
Also wir haben den Antrag ja schon vor langer, langer Zeit gestellt, als das noch nicht klar war.
Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet.
Genau, und zwar das peinlich, überhaupt einen Antrag zu stellen. Aber wir haben ja gesagt, wo nehmen wir das Geld her? Wir können ja 12,5 Jahre machen, dass durch die unerlaubten Überstunden von einem gewissen Ex-Büroleiter, eines gewissen Ex-Oberbürgermeisters, immerhin 50.000 Euro, die er immer noch zurückzahlen muss, die er unrechtmäßig sich zusammengerafft hat, sage ich mal so. Das andere mögen Gerichte entscheiden. Das geht, glaube ich, nämlich nochmal in Berufung. Genau, das heißt, wir haben da alles versucht, auch diese Runderneuerung mit einem Konzept. Aber das wurde abgelehnt. Die Sache mit Dr. Herbert, da haben wir leider nur 3 Stimmen für bekommen. 2 Stimmen kamen von uns. Aber den Großteil des Antrags, da haben wir tatsächlich 17 Stimmen auf uns vereinen können. Denn tatsächlich die Gruppe Linke Piraten, die CDU, fanden das auch gut, da mal ein Signal zu setzen und mal aktiv zu werden.
es wurde für einen Antrag von uns gestimmt.
Ja, manchmal passiert das tatsächlich, weil wir halt sehr gute Anträge machen. Wie gesagt, das mit Dr. Herbert, das wurde einzeln abgestimmt, das fanden nicht alle so gut. Wir fanden das eine sehr, sehr gute Idee natürlich. Aber die Ampel, die hat auch nichts dazu gesagt, wie das so ist. Man hat das so laufen lassen. Genauso war es, dass die CDU wollte, dass ein bisschen geprüft wird, wie man für die Theater- und Kulturszene was schaffen kann. Das hatten wir ja auch als Antrag und haben dann ein bisschen Druck auf die Verwaltung gemacht. Das war vor den Sommerferien und da ist natürlich auch dann nichts passiert von der Ampel, die es in die Fraktion gezogen hat. Und in der Zeit hat die Landeshauptstadt ja mit dem Pavillon ein Projekt namens Theater für Hannover berufen, wo dann quasi mehrere kleine Spielstätten dort ihre Veranstaltung machen durften im Pavillon bis Ende des Jahres. Das fanden wir erstmal gut. Das war ja quasi mit unserer Forderung. Da waren halt auch noch nicht alle bedacht, aber es war schon mal ein gutes Signal. Mhm. Und wir wollten dann natürlich, haben den dann quasi geändert, weil die halt, wie gesagt, in der Zeit tätig worden, während die Ampel geschlafen hat. Und haben jetzt halt gefordert, dass sie bitte sich jetzt Gedanken machen. Also das haben wir schon im September gefordert. Weil wir glauben, am 01.01.2021 werden die kleinen Theater und Spielstätten die gleichen Probleme haben wie jetzt auch.
Nein.
Ja, das...
Was, Probleme verschwinden nicht einfach so?
Ich glaube, Corona hält sich nicht daran, dass es nur 2020 da ist.
Ja, vor allen Dingen...
Aber ich weiß es nicht.
Die Theater und so, die müssen jetzt auch wieder schließen. Für erstmal einen Monat oder vielleicht auch nicht.
Und genau, die kriegen ja nochmal. Zumindest jetzt ja vielleicht 75% Ersatz von ihrem Gehalt im November, wenn sie eins hatten. Das ist ja zumindest ganz gut.
Ich habe auch schon gesagt, das ist ja teilweise wahrscheinlich auch mehr, als was sie jetzt verdienen würden mit Corona. Also
von daher, ich glaube, dass das Problem ist einfach nur...
Wie schnell wird das ausgezahlt?
Ja, also erstens das. Und was machen zum Beispiel eine Gaststätte, die sind ja auch betroffen, die zum Beispiel erst im Dezember oder im Januar geöffnet hat. Die hatte im November einfach noch nichts.
Da gibt's, habe ich mich halt auch schon gefragt. Ja,
da gibt es halt natürlich Lücken. Und ich kann die Frustration einfach verstehen, auch wenn das jetzt... Also wie gesagt, die Idee für diesen 75% finde ich schon sehr gut. Ich glaube, das ist schon ziemlich einmalig. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es halt leider viele Ausnahmen. Warum auch als Solo-selbstständiger Künstler oder Künstlerin hast du ja nicht zwingend so ein jeden Monat so das Geil. Wenn du im November 19 vielleicht einfach mal nichts gemacht hast, weil du, keine Ahnung, ein Buch geschrieben hast oder was weiß ich, dann sieht es halt mau aus. Aber auch selbst wenn das gut klappt, ist, glaube ich, die Frustration einfach da. Die haben jetzt sich alle so den Hintern aufgerissen, quasi um Konzepte zu machen von Hygiene. Es gibt keine Statistik, dass irgendwie tatsächlich Gastro, Hotels und Kulturszene irgendwie dafür verantwortlich ist. Und jetzt wird das halt geschlossen. Das ist, glaube ich, schon schwierig. Also ich habe da auch nicht den Plan, was da die beste Entscheidung wäre, aber irgendwie
kann ich
den Frust sehr gut verstehen. Vor allem, was machen die Leute, die jetzt eh schon quasi heimlich sich getroffen haben und sich infiziert haben, wenn jetzt die Gastro komplett zu hat? Dann hast du ja gar keine Möglichkeit mehr, außer dich halt dann privat mit zu vielen Leuten zu treffen, ohne Hygieneregeln, ohne Abstand, ohne irgendwas.
Ja.
Toi, toi, toi.
Also gestern in Lüneburg kam tatsächlich, wir waren kurz vor 23 Uhr dann draußen und die Polizei war dann drin. Weiß jetzt nicht warum.
Okay.
Aber vielleicht haben sie ja tatsächlich die Sperrstunde kontrolliert.
Ah, stimmt, das kann man.
Weil Lüneburg ist halt gestern über diesen 35er-Wert drüber.
Ah. Ja, wir sind ja hier bei 73 in der Region Hannover, in der Landeshauptstadt bei 86. Wie gesagt, Stand 30.10., jetzt ja schon der 31.10.,
aber
Zahlen weiß ich nicht.
Wochenende kommt ja auch nicht so konkrete Zahlen.
Genau, von der Region Hannover kommt dann nämlich immer erst wieder nächste Woche etwas. Naja, auf jeden Fall hat dann die SPD gesagt, das ist alles toll, was die Verwaltung macht. Außerdem, ja, ist ja jetzt im Lockdown, man weiß ja gar nicht, wie es weitergeht, was halt ein dummes Argument ist, weil das ja gerade brandneu ist und sie das ja schon vor im Kulturausschuss einfach abgelehnt haben und haben sich dann da auf Sachen bezogen beim CDU-Antrag, die wollten halt immer noch, dass das Schauspielhaus und so Plätze freimachen, die können das halt nicht, das haben wir auch schon geklärt, deswegen haben die ihren auch abgeändert. Aber das passiert halt immer sehr gerne. Das ist ein schöner politischer Kniff. Man bezieht sich auf einen Teilaspekt irgendeines Antrages oder sogar einer veralteten Sache, die halt nicht geht, um damit dann das Ganze abzulehnen. Voll clever. Man muss sich dann nicht mit dem Rest beschäftigen. Natürlich kann man da sagen, ja, so können wir den Antrag nicht zustimmen, aber man könnte den ja ändern. Man könnte ja sagen, ne, diesen Passus nicht oder man stimmt den getrennt ab, aber nicht mit der Ampel. Die hatten vollmundig versprochen, dass sie sich ja auch darum kümmern. Das haben sie auch wieder gesagt, sie kümmern sich ja und sie sind so voll im Gespräch. Aber es passiert nichts. Es passiert einfach kulturell kein einziger Antrag von der Ampel. Das ist
schade.
Ja, ein Trauerspiel. Apropos Kultur. Was war diese Woche noch in der Kultur los?
Ja, wir waren enttäuscht. Es wurde die Kulturhauptstadt 2025 ja endlich bekannt gegeben. Wer sich erinnert, wir haben ja schon einige Male drüber geredet. Folge 1, 2 und neulich. Ein paar Mal.
2 und neulich.
Also wir haben ja schon öfter darüber geredet. Euch ja immer auf den laufenden Stand gehalten, wie die Bewerbung von Hannover aussieht. Und ja, Überraschung, wir sind es nicht geworden.
Normalität ist wohl doch die Option gewesen.
Ja, also es ist Chemnitz. Herzlichen Glückwunsch an Chemnitz. Ja. Ihr habt das bestimmt verdient, wir waren trotzdem enttäuscht.
Auf jeden Fall.
Ihr braucht es wahrscheinlich dringender als wir.
Ja, also ich denke, das wird auch einfach ein wichtiger Punkt gewesen, dass sie es kulturpolitisch einfach nötiger haben. Dann die ganze rechte Problematik, die Überalterung, also wie das halt generell in jeder ostdeutschen Stadt halt viel ist, dass ja, die einfach strukturschwach ist, wie man so sagt. Also ich glaube, da liegt das nicht falsch. Aber wie du schon gesagt hast, ich war auch trotzdem sehr, sehr enttäuscht. Ich fand unsere Bewerbung ist auch ganz komisch. Ich sag sowas ja sonst nicht. So dieses unser Ding, aber für mich irgendwie schon.
Man hat schon irgendwie mitgefiebert. Also ja, Folge 1,
das mache ich echt selten.
Ich war ja auch immer so die Gegenstimme. Wir könnten das
ja
nicht werden.
Ja, du bist schuld.
Wir dürfen das nicht werden, weil die Kultur halt in den letzten Jahrzehnten halt vergessen wurde und Dinge passiert sind, sowas wie unser historisches Museum, das jetzt geschlossen wird bis 2025 vielleicht, und dann wird auch nur die Hälfte gemacht, und dann vereint sich das mit mir nicht, dass wir dann Kulturhauptstadt werden können. Und ich bin gestern auch unserem Museumsdirektor vom Historischen Museum August Kessner und Schlossmuseum Herrenhausen begegnet, auf der Straße zufällig, das ist ganz witzig, habe ihn dann auch drauf angesprochen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er enttäuscht war. Also er war, glaube ich, nicht überrascht. Er meinte auch, ja, es liegt denn daran, dass das Museum August Kessner rausgestrichen wurde. Weil die haben ja schon ein paar Experten, die hätten einige Beiträge zur Agora leisten können. Und das wurde halt irgendwie nicht aufgenommen. Und am Anfang so versprochen, ja, wir machen das. Und dann war halt irgendwie nichts. Und ja. Jetzt habe ich schon gesagt, na jetzt verschenken wir keine 15 Millionen an andere Städte.
Habt da Pech, ihr anderen Städte. Also außer Chemnitz, die kriegen ja Geld.
Man könnte
das extra Soli nochmal für den Osten.
Man könnte jetzt diese 15 Millionen anders investieren, zum Beispiel ins Historische Museum, damit es endlich fertig gebaut werden kann und nicht nur die Hälfte und nur so Teil.
Müssen nur die Sponsoren und das Land und trotzdem noch Geld geben. Denn tatsächlich von Europa kriegt man ja für diesen Titel nur 1 Million. Also das heißt nur, aber es ist tatsächlich ein minimaler Betrag. Insgesamt wären wir von so 80 Millionen ausgegangen, was wir selber als Stadt und durch Sponsoring und so weiter bekommen hätten. Ja, schade. Also ich war auch enttäuscht. Es gab ja ein digitales Public Viewing. Das war ganz nett. Es war quasi in die großen Ratshalle, eine sehr große Ratshalle, weil irgendwie das Rathaus nur einmal von einer Bombe getroffen wurde, nur der heutige Ratssaal quasi kaputt war, der damals noch nicht der Ratssaal war, und sonst ist das halt noch vom Krieg unbeschadet. Und dort waren nur die Teamleitung, also die beiden Teamleiterinnen, Frau Sami und Frau Botzki und unser Oberbürgermeister und irgendwie 40 PressevertreterInnen. Das war so ein bisschen schade, dass wir nicht eingeladen wurden als Politik, da wir das ja wirklich maßgeblich in die Hand genommen haben.
Aber ihr konntet ja auch zugucken. Und
genau.
Corona, und man muss da vielleicht auch auf die wichtigsten. Und
das ja, ein bisschen enttäuscht waren wir dann aber tatsächlich, als wir dann gesehen haben, dass auch die über 20 Leute aus dem Team auch noch da waren. Und also man hätte halt auch das ist ja mehrstöckig, hätte man auch Leute einfach oberhalb platzieren können. Und tatsächlich hat auch unser Ratsvorsitzender, der erste Bürgermeister von der SPD, Thomas Herrmann, auch nochmal einen Brief an unseren OB geschrieben, noch am Dienstagabend, also per Mail, und darum gebeten, dass wir jetzt die kulturpolitischen SprecherInnen dabei sein können. Da gab es voranscheinend nicht mal eine Antwort, stand auch in der Zeitung. Ich fand das schon unglücklich, weil ja, also ich fand es auch nicht okay, andere Städte, die hat man da gesehen, die haben ja quasi so ein ganzes Volksfest draus gemacht, also mit einem ganzen Tagesprogramm, das fand ich auch ein bisschen kritisch. Die Argumentation war so ein bisschen, ja, wo macht man dann den Cut? Aber tatsächlich hätten wir als demokratische Parteien das in die Hand genommen, hätte es das Konzept von Stefan Schostock gegeben, dieses in aller Bescheidenheit. Und damit hätten wir es nie so weit geschafft und hätten nicht so eine wirklich mutige, progressive und politische Bewerbung gehabt, die halt wirklich, wirklich großartig war, meiner Meinung nach. Und das war schon ein bisschen enttäuschend und da konnte ich die Kritik schon verstehen tatsächlich. Corona hin und her, vor allem weil es auch nicht das erste Mal war und das ist schon so ein bisschen komisch.
Also ich konnte dieses Mal leider auch nicht den Live-Übertragung mit angucken. Ich war halt auf der Arbeit, aber habe dann den Chat so einigermaßen halb legal, also darf ich ja nicht, aber habe das dann immer mal wieder verfolgt und war mittags tatsächlich noch mit Kollegen essen. Und ja, heute wird endlich bekannt gegeben, wer Kulturhauptstadt wird. Und eigentlich will ich das ja nicht, aber ich hoffe ja trotzdem, dass Hannover das wird. Und jetzt wurde ich so angesteckt. Also tatsächlich, Julian hat mich richtig angesteckt in diesem ganzen Kulturhauptstadt-Ding. Und jetzt habe ich am Ende ja auch so wirklich gehofft, dass wir das werden. Und ich habe wirklich schon wirklich fest damit gerechnet. Und das war so enttäuschend. Der Tag ist gelaufen.
Ja, ich hatte dann auch echt nicht so eine gute Laune und musste dann noch, was mich halt auch so geärgert hat, wir wurden halt da quasi ja de facto nicht eingeladen oder ausgeladen, ausgesperrt, wie auch immer. Wir durften danach aber in dem kleinen Ratssaal mit über 30 Leuten im Schulausschuss 4 Stunden lang sitzen. Dafür war dann die Politik dann halt gut genug. Hatten dann auch noch schön im Publikum Corona-LeugnerInnen, die Masken nicht aufsetzen wollten und so weiter. Es kam sogar die Polizei, das war richtig unangenehm. Die haben 45 Minuten lang die Fragestunde blockiert und haben sie so Fragen gestellt. Ja, was denn, wenn ein Kind umfällt wegen der Maske? Und unsere Dezernentin da und sagte, ja, dann mal Notarzt, wie halt bei jedem anderen Problem auch. Und dann so suggestiert hätte, ja, wird dem Kind dann die Maske abgenommen, wenn es keine Luft bekommt und da ohnmächtig liegt?
Wenn es Atembeschwerden hat, dann ist das nun mal der erste Hilfevorgang, dass man zum Beispiel auch enge Schals und sowas macht man ja dann auch ab. Nein, warum?
Ja, unser Genosse Luca hat das schön gesagt. Hallo Luca, der meinte auch so, ach nee, das wird dann einfach zur Seite gelegt. Das Kind, also was ist das für eine Frage? Und damit haben die mit solchen komischen Fragen, die natürlich auch zum Großteil einfach ans Land gestellt werden müssen, wo wir einfach nichts mit zu tun haben. Wir bauen ja quasi vor allem nur Gebäude für die Schulen. Wir haben ja auch mit der ganzen Pädagogik und natürlich auch diesen Verordnungen nichts zu tun.
Das manchmal ist das Ministerium.
Genau, ansonsten ist halt noch das Gesundheitsamt, was die Region Hannover wäre. Ja, das war auf jeden Fall sehr unangenehm.
Ja, Schule, ein Kumpel von mir, der ist tatsächlich auch Risikopatient.
Liebe Grüße.
Der hatte versucht, also er war letztes Schuljahr schon im Homeoffice, wollte jetzt diesen Antrag wieder stellen. Und das wurde von seiner Schulleitung abgelehnt mit der Begründung, ja, aber dieses Homeoffice ist ja nur für Leute gedacht, die Angehörige haben, die Risikopatienten sind. Und nicht er selber, der Risikopatient. Mittlerweile hat sich herausgestellt, es handelte sich nur um ein Missverständnis, um Fehlkommunikation. Ja. Also er darf wohl im Homeoffice jetzt arbeiten.
Das war schon irgendwie sehr, sehr schräg, die Geschichte.
Als ich das erfahren habe, habe ich tatsächlich einfach das Kultusministerium angeschrieben. Ich habe bis jetzt keine Antwort bekommen. Das hat sich anscheinend geklärt.
Das kenne ich. Wenn ich dem OB-Büro schreibe, kriege ich auch keine Antworten. Ja. Was hatten wir noch? Wir hatten tatsächlich einen demokratischen, überfraktionellen Antrag, also von den demokratischen Fraktionen getragen, eine Resolution. Freiheit für Yüksel Wessling. Yüksel Wessling wird, kommen wir mal, Real Talk, ernster Talk, wird seit einem Jahr in der Türkei festgehalten. Die hat bis Ende letzten Jahres nämlich für die Landeshauptstadt gearbeitet. Und ist halt im August letzten Jahres wie immer jedes Jahr in die Türkei gereist, weil ihr Bruder im Sterben lag. Und die wurde dann bei der Ausreise am 14. Oktober 2019 in Istanbul festgenommen. Und nach 4 Tagen freigelassen mit der Auflage, die Türkei nicht verlassen zu dürfen. Und so wie es auch in, glaube ich, inzwischen 60 weiteren Leuten aus Deutschland geht. Und ihr wird halt vorgeworfen, Mitglied einer bewaffneten terroristischen Vereinigung zu sein.
Obwohl sie eigentlich, glaube ich, nur an Demonstrationen teilgenommen hat?
Genau, es wird hier vorgeworfen, im Frühjahr 17er Veranstaltung gegen die Einführung des türkischen Präsidialsystems im Kölner DGB-Haus teilgenommen zu haben. Ihr wisst, ihr kennt ja alle die bewaffnete terroristische Vereinigung namens Deutscher Gewerkschaftsbund.
Ja, natürlich. Das ist doch sowas wie diese Terroristen, die Antifa.
Ja, die sind auch schlimm. Ja, und das heißt auf jeden Fall, ihr soll jetzt am 2. Dezember der Prozess in Istanbul gemacht werden. Und ja, wir fordern halt natürlich auf die Einstellung des Verfahrens, Freilassung und Aufhebung des Aufreiseverbots und treten jetzt dann doch an die Bundesregierung nochmal ran. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich bitter. Frau Westing, Sie werden wahrscheinlich nicht unseren Podcast hören, aber...
Wenn doch.
Ja, wir haben auf jeden Fall da eine klare Kante gehabt. Es war sehr gut, die Initiative kam vom Ratsvorsitzenden Thomas Herrmann, ne, von der SPD, das muss man ja auch mal sagen. Das war schon sehr, sehr gut, dass er das mit angestoßen hat. Das ist schon wirklich, wirklich bitter, was aus der Türkei passiert ist, also beziehungsweise unter Erdogan. Das betrifft natürlich ja nicht die ganze Türkei und nicht die vielen auch sehr guten Menschen in der Türkei, sondern eher ihn und seine Anhänger.
Hat Erdogan nicht jetzt auch wieder Streit angefangen mit Frankreich?
Ja.
Sehr witzig.
Ja, das ist auch sehr bitter.
Französische Produkte boykottieren.
Ja,
und
ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das mit EU-Recht so funktioniert, aber...
Er hat ja nur die Bürger aufgerufen. Die machen das ja nicht, sondern die Bürger sollen ja nichts mehr kaufen. Und wieso?
Ja, ich finde es auch schön, dass man eine Karikatur als Blasphemie oder sonst was ansieht und dann auf die Straße geht, um französische Flaggen und Bilder des französischen Präsidenten Macron zu verbrennen, was ja auch, also ich finde sowas generell albern, also ich finde also diese,
wie Kinderkacke,
diese Anmaßung und so weiter, finde ich halt auch ein bisschen Quark, sowas so sanktionieren, aber es ist ja meistens so, dass das Verbrennen von Flaggen unter Strafe steht oder halt auch sowas wie, ne, also das ist schon ein bisschen absurd, ist nicht schön, ich bleibe kein Freund von Religion.
Ja, ich kann es verstehen.
Ja, aber wir haben ja auch genug Probleme in Hannover gehabt. Wir haben in einer der letzten Folgen auch wieder über das Thema Obdachlosigkeit gesprochen.
Ja, wird ja jetzt auch wieder ein dringliches Thema, vor allen Dingen, wo die Temperaturen auch wieder sinken.
Und Corona wieder im Land grasiert.
Ja.
Immer noch.
War ja nie weg.
Ja, und da ist ja nicht so richtig was passiert. Billet Onay hat dann irgendwie mit irgendwelchen Wohlfahrtsverbänden oder so am runden Tisch irgendwie diskutiert. Hat dann der Presse so ein bisschen vage gesagt, dass irgendwelche Sachen versucht werden sollen, aber es war nichts Konkretes. Ich habe zum einen ihm gebeten, also habe das OB-Büro geschrieben und den Dezernaten, dass sie uns bitte sagen sollen, was jetzt konkret geplant ist, um halt eventuell solche Dinge dann nicht fordern zu müssen, wenn die halt passieren. Da gab es innerhalb von 24 Stunden natürlich keine Antwort, bis heute keine Antwort, warum auch. Und zeitgleich habe ich, weil die CDU schon meinte, auch sie wird Dringlichkeitsanträge vorbereiten zu dem Thema, habe ich den Demokratischen Fraktionen angeboten, ey Leute, bevor wir jetzt alle Dringlichkeitsanträge stellen, dass irgendwie unangenehm wird und wir nichts beschließen, ne, aufgrund der ganzen Presseberichterstattung, lasst uns doch mal vielleicht zusammenarbeiten bei diesem doch dringenden Thema.
Was? Zusammenarbeit in der Politik?
Ja, wir hatten ja diese Resolution, da hat es ja geklappt. Da dachte man, kann man ja mal versuchen. Haben dann halt gesagt, dass diese 17 Leute, die aus dem Naturfreundehaus raus mussten, endlich in Einzelzimmer untergebracht werden, auch wenn sie vielleicht nicht leistungsberechtigt sind. Kurzfristig halt alle Obdachwohnungslosen, sei es in Hotels oder ähnliches, das bezahlt nämlich das Jobcenter, auch wegen Corona einzeln untergebracht werden und dass man halt wetterbedingt Tagestreffpunkte jetzt installieren kann während Corona, dass man den runden Tisch halt um die Politik und auch Betroffene und so weiter erweitert. Da soll irgendwas passieren, wer aber genau jetzt an diesem runden Tisch teilnehmen soll, ist halt, wie gesagt, nicht klar. Dass wir halt die Nahrungsmittel und hygienische und medizinische Grundversorgung sicherstellen, weil das Problem ist, es gibt dann ja immer, ne, solche Cafés und Essensausgaben, aber die sind natürlich mit 100 Leuten oder wie viel da immer sind, ein bisschen schwierig unter Corona. Deswegen war das wichtig und halt generell, dass man jetzt endlich dafür sorgt, dass es nur noch Einzelunterbringung gibt. Da arbeiten wir dran bei neuen Gebäuden, aber halt in den Altbeständen haben wir immer noch Doppel- und teilweise auch Dreibettzimmer, die wir angeblich Feng Shui-mäßig so umgestellt haben, die Räume, dass das für Corona-konform ist, was lachhaft ist.
Natürlich, man muss nur die Betten umstellen und dann, ich glaube, da hatten wir aber auch schon mal drüber geredet.
Genau, so von wegen, naja. Das war dann in der Folge, ja. Und die CDU hat gesagt, nee, wir machen unser eigenes Ding. Ja, gut. Und die Ampel hat natürlich gesagt, die Grünen haben gesagt, ja, wir machen da gerne was zusammen, wir besprechen das heute, melden uns. Sie haben sich natürlich einfach nicht mehr gemeldet. Und FDP und SPD haben gesagt, wir sehen hier keinen Bedarf. Die SPD sagt noch, wir versuchen das lieber in Gesprächen zu klären. Also sie machen irgendwelche Hinterzimmergespräche und hoffen dann, aber hauen irgendwie in der Presse da auf den Putz, aber sind nicht als Politik in der Lage, mal einen Antrag zu schreiben. Also irgendwer hat Politik nicht verstanden. Ich bin der Meinung, das sind die. Auch wenn das vielleicht als Politik gilt, aber das ist irgendwie weit von dem, was es eigentlich sein sollte. Somit hatten wir dann nach schon über 6 Stunden dann eine lange Diskussion zu dem Thema. Ich habe eine sehr, ja doch, lange und auch ja emotionale Rede gehalten, weil mich das Thema auch ja schon länger beschäftigt und es mich auch wirklich frustriert, dass wir das immer machen müssen, dass das überhaupt noch Thema ist und. Und dann wurde es sehr eklig. Dann Patrick Döring, der war ja mal in der Bundes-FDP, bevor der aus dem Bundestag geflogen ist, wirfte mir dann gespielte Empörung vor und kritisierte halt meine Emotionalität und Lautstärke. Ich habe ihm dann erklärt, dass das Tone Policing ist, also die Tonpolizei, die halt Argumente entkräftet, weil man halt emotional oder ähnliches reagiert. Etwas, was ja oft in Sexismusdiskursen oder so kommt, dass halt vor allem ja auch Frauen dann als hysterisch oder emotional gelten und damit ihre Argumente quasi ja nicht mehr valide sind, weil man sich nicht rational geäußert hat oder
super.
Auch bei Protesten ist das ja auch so, ne? Ihr dürft ja protestieren, weil ihr schwarzen Menschen alle ermordet werdet, aber ne, wenn ihr auf einmal zu Gewalt, das geht ja dann nicht. Also das übliche Machtspiel, das hat natürlich dann von sich gewiesen, wies dann aber auch immer nur hin, dass man ja EU-Europäer, also Osten, also Leute, die aus anderen europäischen Staaten ja keine Leistungsberechtigung hier haben. Das stimmt leider. Man könnte als Stadt es halt aber trotzdem machen. Das kostet halt Geld. Und dann fing aber Herr Döring an zu erzählen, ja, das würde sich dann ja rumsprechen in den anderen Städten, dann kommen die alle hierher. Das ist also die Argumentation.
Es ist doch die gleiche Argumentation wie von der AfD, von wegen, man darf ja nicht freundlich sein, weil sonst kommen die ja alle.
Genau. Habe ich auch gesagt, das ist so wie Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken zu lassen als Warnung, ja, dass genau. Die bloß nicht her, weil wenn wir die aufnehmen, wollen die ja alle. Genauso eklig ist diese Argumentation. Der Witz ist natürlich, was halt auch traurig ist, vor ein paar Jahren ging das ja noch, aber dann hat auf Druck der CSU Frau Nahles damals noch, einige kennen sie noch, tatsächlich ja durchgesetzt, dass sie keine Leistungsberechtigung haben. Zum Ernte für unseren Spargel und die Erdbärchen, ne? Dafür ist das okay, aber wenn die halt dann hier einfach hängen bleiben, dann kriegen die halt nichts. Ja, das war sehr bitter. Die Grünen haben zumindest gesagt, ja, vielleicht haben die zu wenig gemacht.
Was, wirklich?
Ja, da denke ich mir so, ja,
aber das ist,
danke.
Also schon mal schön, dass ja. Die das zugeben.
Genau. Also die ist auch nachgerückt, das heißt, sie hat nicht alles mitbekommen, was wir schon versucht haben anzustoßen. Und die SPD unter Lars Kehlich meinte auch, hat auch wieder mich kritisiert, für gesagt, weil ich halt emotional war. Auch da wieder die gleiche Kerbe.
Also Julian, wär doch mal ein bisschen weniger emotional. Da musst du dich schon echt besser...
Ja, wäre halt nicht, ne, wär nicht sachlich. Also ich war halt einfach nur aufgebracht tatsächlich, weil mich das halt auch wirklich mitnimmt, dieses Thema. Und es halt einfach nicht sein kann. Die Aussagen von denen haben es dann halt auch nicht besser gemacht. Also hat auch diese Schiene gefahren und fing dann wieder an, ja, wir haben ja schon so viel verbessert, auch überfraktionell, da waren wir auch beteiligt, das stimmt. Aber es zeigt sich ja halt, dass es noch nicht reicht. Und das muss man dann auch einfach mal akzeptieren. Und dann hat sich der Oberbürgermeister zu Wort gemeldet. Und das wurde tatsächlich noch unangenehmer. Der hat es dann auch gerechtfertigt, was sie jetzt alles machen. Aber auch immer noch so ein bisschen unkonkret, was genau. Und fing dann auch und bedankte sich dann etwas so unangenehm betont für die sachlichen und ruhigen Beiträge. Also ja. Fing halt auch an, mir das vorzuwerfen, was ich ziemlich schäbig empfand. Und fing dann auch noch an, dass sich hier einige Leute mal Gedanken machen, was sie, weil er ist ja noch nicht so lange im Rat als OB, was wir in den letzten Jahren vielleicht getan hätten, was wir das hätten tun müssen, so nach dem Motto. Das fand ich auch
wollen
richtig
schäbig.
Ja, ich war richtig sauer. Also, lieber Bede, du wirst wahrscheinlich auch nicht zuhören. Du hast auch immer noch keinen Antrittsbesuch gemacht. Das ist so enttäuschend. Also, vielen Dank an den grünen Oberbürgermeister dafür, das vorzuwerfen. Wir bespielen das seit 2017, seitdem wir halt im Rat sitzen und merken, wie desaströs diese Lage hier ist. Und ja, das ist halt einfach nur noch politisch gewollt. Das ist halt echt...
Schade.
Es ist wirklich, wirklich ekelhaft. Und so wurde halt unser Antrag mit Stimmen von Linke Piraten... und unseren abgelehnt und für den CDU-Antrag war halt auch CDU, Linke Piraten und wir natürlich auch dafür. Und die Presse war natürlich nach über 7 Stunden schon nicht mehr da und jetzt gucken wir, was irgendwas passiert. Ja, weil ist halt alles so. Warum sollten wir als Politik auch Anträge schreiben?
Ja, vielleicht keine Drogentests. Vielleicht sollten wir doch anfangen mit psychischen Belastungstests, weil man hört vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen deprimierend oder das war jetzt nur ein Tag. Und so im Schnelldurchlauf geht das ja noch, aber wenn man sich das wirklich 8 Stunden am Stück rein, geht's dir gut?
Es geht. Ja, ich bin ja froh, dass wir jetzt nicht ein Programm haben und weißt du, bei ganz absurden Sachen auch einfach, dass wir ja wirklich auch uns übertreiben und Sachen können, seit ich an Themen rangehen und ich glaube, sonst würde ich wirklich durchdrehen, teilweise, was da passiert. Ne? Aber es ist halt einfach bezeichnend und ja, das müsste eigentlich noch mehr stärker im Fokus kommen, wie sich da teilweise die Parteien verhalten bei so wichtigen Themen. Nach 2 Wochen Diskussion in der Presse und niemand schafft es da irgendwie, mal einen Antrag zu schreiben, mal ein Statement zu setzen. Das ist einfach nur widerlich und die FDP hat sich halt auch von ihrer ekelhaftesten Seite wieder gezeigt. Aber das regelt halt der Markt und wie gut der Markt das regelt, sehen wir ja in der Corona-Pandemie, wie gut das alles klappt.
Haha.
Ja, aber für Herrn Döring, der ist ja immerhin Millionär, also, soweit ich weiß, der ist ja Vorsitzender der Wertegarantie, ein großes Versicherungsunternehmen, was vor allem im Bereich der Haustierversicherung sehr groß ist. Hat vielleicht einfach nicht das ganze Verständnis und ja, es gibt halt auch Regeln, an die man sich halten muss und man muss auch bitte sachlich bleiben und ruhig sein, sonst sind deine Argumente invalide.
Ja, beim nächsten Mal, Locke, ne?
Ja, beim nächsten Mal dann. Ja, hast du noch was? Haben wir unsere Woche geschafft?
Ich glaube schon.
Gut. Dann, liebe Leute, habe ich noch einen kurzen Beitrag zu unserer aktuellen Stunde. Das Thema von den Hannoveranern, warum auch immer sie es überhaupt eingebracht haben, hieß, ich muss noch mal kurz gucken, wie ist es denn, wo ist es denn? Mal kurz den ganzen Namen suchen. Aktuelle.
So ein unendlich langer Name und Titel.
Durch mehr Sicherheit und Sauberkeit Hannover attraktiver für Einwohner und Besucher machen. So, wir verabschieden euch, wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Bleibt zu Hause, wenn ihr könnt. Bleibt solidarisch. Wir verabschieden uns. Tschüss.
Bye, bye.
Liebe Kolleginnen, ich bin doch überrascht, dass die rechte Wählergemeinschaft hier diese aktuelle Stunde beantragt hat. War es doch die Fraktion, die das Thema unter dem Titel Ordnung über alles schon einmal zur aktuellen Stunde gemacht hat. Doch die Hannoveraner haben natürlich nicht Unrecht. Es wird Zeit, dass wir mit unserem Kuschelkurs endlich aufhören. Wir müssen uns doch fragen, wem gehören unsere Straßen? Jugendliche, Obdachlose, Punks, OsteuropäerInnen, Gesindel oder wie die Deutsche Bahn es im Zuge ihrer Erweiterung des Hauptbahnhofs nennt, Unkunden. Können wir als Stadt uns diese Unkunden überhaupt noch leisten? Und überhaupt nicht nur diese Menschen stören, überall Menschen. Was sollen diese ganzen Menschen mit ihren Fahrrädern, Lastenrädern, E-Rollern und Blagen im Kinderwagen? Was soll das, liebe Knöllginnen? Ist das die gelobte autofreie Innenstadt? Nein, das alles hat jetzt ein Ende. Ich darf heute voller Stolz verkünden, die Fraktion gibt sich der Realität geschlagen und statt einer verdreckten und unsicheren Innenstadt wollen wir endlich eins, die innenfreie Autostadt. Das ist Corona-konform, das ist geil. Endlich mit dem SUV rein in die Innenstadt, direkt vor die Tür, vor Galeria, Saturn und Co. parken und dann shoppen, 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 ohne Grenzen. Nur für die Kids aus Moria nicht, denn die Grenzen Europas bleiben dicht. Pech gehabt, was wohnt ihr auch in den falschen Ländern? Vielen Dank.
Grau-mi-liert.